Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air. Begegnungen.
It seems to me all the good times are coming your way. It seems to me all the big times are coming your way. And there is nothing to do but to be in a state of grace every day.
In Indien wurde im Herbst 2012 ein bemerkenswerter Versuch gestartet. Die langjährige Mobilisierung der indischen Landlosenbewegung Ekta Parishad, der Große Marsch für Land und Gerechtigkeit, endete am 11. Oktober 2012 mit einem beachtlichen Erfolg.
Die indische Regierung, vertreten durch Jairam Ramesh, dem Minister für ländliche Entwicklung, unterzeichnete eine Vereinbarung mit der indischen Zivilgesellschaft, vertreten durch Rajgopal, den Leiter der Landlosenbewegung und charismatischen Koordinator des Protestmarsches.
Yes, to great extent, I am satisfied. You know, you can always get more.
Sind Sie persönlich zufrieden mit dem Erfolg Ihrer Kampagne, dem Jan Satyagraha? Fragt Viraj Gopal.
Okay. So, but then I think every struggle need to end at some point.
Im Großen und Ganzen, ja. Man kann nie genug Erfolg haben. Aber eine jede einzelne Protestaktion muss irgendwo ein Ende finden. Man kann noch einmal anfangen, wenn notwendig. Man muss auch die Belastbarkeit der Aktivisten einschätzen, wie lange sie die ungünstigen klimatischen Bedingungen durchhalten können, die brennend heiße Sonne, die knappe Versorgung. Und auch sollten wir bedenken, dass die Regierung, falls wir ihr Angebot ausschlagen sollten, feindlich reagieren und sagen könnte, wir kämen ihnen überhaupt nicht entgegen, egal was sie anbieten. Man muss einschätzen, wie weit man gehen kann. Was wir erreicht haben, ist gut genug.
See, we always say, when you take a stick and say, stretch this only to the extent that it doesn't break. Right? So you can also break it.
Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Raghupati Raghava
gerade Gandhis Lieblingslied, für uns interpretiert von Leh Bairam Bach. Das berühmte Lied wurde von Gandhi und seinen Begleitern auf dem Salzmarsch gesungen, der Initialzündung zu Indiens Unabhängigkeit. Hat auch der Große Marsch der indischen Landlosen, der Jan Satyagraha 2012, einen historischen Durchbruch geschafft?
Wir wissen es noch nicht. Aber viele Menschen haben jahrelang ihre Energie dafür eingesetzt, ihre ganze Kraft. Das Ergebnis, die Vereinbarung, gibt Anlass zur Hoffnung.
Am 11. Oktober hatte der Marsch Agra erreicht. Rund 65.000 landlose Bauern, die allermeisten Kastenlose, Dalits, und Stammesangehörige, Adivasi, waren seit 8 Tagen unterwegs. Etwa ein Drittel des geplanten Weges hatten sie bereits hinter sich, von Gwalior aus. Ihr Ziel war die indische Hauptstadt. 100.000 Landlose wollten in Delhi die indische Regierung an ein Versprechen erinnern, das sie 5 Jahre zuvor gegeben hatte. Das Versprechen einer umfassenden Landreform. Oder 20 Kilometer ging es jeden Tag zu Fuß. Viele liefen barfuß bei 40 Grad Hitze. Frauen und Männer, Alte und Junge, mit wenig Wasser und Essen. Des Nachts schliefen sie am Straßenrand, auf dem Mittelstreifen der Autobahn oder auf einem der Plätze in der nächsten Stadt.
Der Protestmarsch sollte öffentlichen Druck aufbauen. Parallel liefen intensive Verhandlungen mit der indischen Zentralregierung.
Das Ziel des Marsches: Land for Life and Land for Shelter. Land zum Leben. Ein paar Quadratmeter, um eine Hütte zu bauen. Und ein Stückchen Land, um mit eigenen Händen die Familie zu ernähren.
See, I just wanted to back up for a minute and say, the agricultural laborers, the laboring class, which I just mentioned to you, now, because of falling wages, 70% are women. And so the whole structure of agricultural laborers are women.
70% aller Menschen in Indien leben auf und vom Land. Wir müssen die Zahl wiederholen. Und wiederum 70% aller auf dem Lande Arbeitenden sind Frauen, betont Jill Carr Harris von Ekta Parishad. Rund 50% der Bauern sind Klein- und Kleinstbauern, auch sie wiederum überwiegend Frauen.
Das wirtschaftlich aufstrebende Indien erreicht diese Menschen nicht, die breite Mehrheit im Land. Sie sind abgekoppelt, vergessen. Ihre Lebensgrundlage, das kleine Stückchen Land, das sie bebauen, um sich und ihre Kinder zu ernähren, ist interessant. Sie nicht.
Bei uns leben 2% der Bevölkerung von der Landwirtschaft, in Indien mehr als 2/3. Wer seinen Boden verliert, weil er keinen Besitztitel nachweisen kann, weil die Familie vertrieben wurde für ein industrielles Großprojekt, weil die lokalen Politiker, Machthaber, Polizisten und Richter korrupt waren, ist gezwungen, in die Slums der Städte zu ziehen.
Yes, yes, yes. I think in Gwalior we didn't accept it. Because nearly the same thing was said.
Ja, in Gwalior stimmten wir nicht zu. Obwohl uns dort fast dasselbe Angebot gemacht wurde, lehnten wir es ab, da dies ein mündliches Versprechen war. Wir wollten auf eine mündliche Abrede mit einem Minister nicht eingehen. Die Minister wechseln, die Regierung wechselt. Deshalb wollten wir eine schriftliche Vereinbarung, aber darauf wollte sich die Regierung zunächst nicht einlassen. Aber sie sah dann ein, dass so viele Menschen, die nach Delhi marschieren, für sie nicht mehr kontrollierbar sind, wenn sie nicht nachgibt. Auch beim Entwurf der Vereinbarung und ihrer 10 Punkte waren wir einbezogen. Wir haben sie gemeinsam aufgestellt. Wir hatten genau gewusst, was wir wollten. Eine nationale Politik zur Landreform. Wir wollten Land für Wohnungsbau für die Armen, Ackerland. Wir wollten Schutz für Grund und Boden der Ureinwohner, Rechte der Frauen auf Grund und Boden. Als die Regierung zu einer schriftlichen Vereinbarung bereit war, gaben wir uns zufrieden. So viel haben wir erreicht. Aber erst die Verwirklichung dieser Vereinbarung wird uns tatsächlich zufriedenstellen.
But the real satisfaction will come only when we are able to translate that into action.
Die indische Verfassung ist international anerkannt, schützt Minderheiten, garantiert demokratische Rechte. Das Problem ist nicht die Verfassung, sondern die Umsetzung und Durchsetzung dieser Rechte in einer oft gewalttätigen und hochgradig korrupten Gesellschaft. Indien liegt auf dem Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 94 von 174 Staaten und damit gleichauf mit Ländern wie Griechenland, Djibouti und Kolumbien und zum Beispiel hinter China auf Platz 80.
Darüber sprechen wir mit Professor Bakshi, einem renommierten indischen Juristen. Er hat Korruption in allen ihren Aspekten in seiner Heimat untersucht.
The other kind of corruption, of course, is that which directly hurts the poor. There are so many welfare programs for poor. When I say poor in India, it means 400 million people.
Und dann haben wir auch das Problem der Korruption in Indien, die direkt die Ärmsten verletzt. Da gibt es so viele Wohlfahrtsprogramme für die Armen. Wenn ich arm sage, bedeutet das in Indien 400 Millionen Menschen. Wir sind 1,2 Milliarden. Es gibt viele Programme, um ihnen Bildung, Nahrung oder Arbeit, Gesundheit und so weiter zukommen zu lassen, all diese Programme. Aber durch die Art der Verwaltung dieser Regierungsprogramme kommen nur 15% bei den Armen an. 85% bleiben bei den Mittelsmännern Und das sind offizielle Zahlen, der Staat erkennt das an. Also von 100 Rupien für ein Wohlfahrtsprogramm bekommt ein Armer nur 15%. Das ist die obszönste Form der Korruption. Es geht um die strukturelle Korruption. Ich könnte da weiterreden, aber ich will mich nicht aufregen. Aber das ist die Korruption, die ich bekämpfen will.
This I think is the most obscene form of corruption. I mean, it's torture. It is regarding some people as not human, as inhuman. And I can go on, but I don't want to get excited. But it is that corruption that I am interested in fighting.
Bei seinem Besuch in Köln Anfang 2012 fragen wir Raj Gopal, wie er die Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung der Vereinbarung mit der indischen Regierung einschätzt, trotz Korruption in Regierung, Parlament, Polizei und Justiz.
At the moment I see a chance for various reasons. One, because there is an election coming in 2014, so the government cannot walk away from their commitment totally. Second, the minister who is in charge of this department is a serious person.
Die Chancen sind zurzeit aus verschiedenen Gründen gut. Erstens stehen 2014 die Wahlen an. Also kann die Regierung die Zusage nicht ohne weiteres einfach unter den Tisch kehren. Zweitens, der zuständige Minister ist ernst zu nehmen und vertrauenswürdig. Und die Arbeitsgruppe, die wir für die Aufgabe gebildet haben, besteht aus engagierten Mitgliedern. Also aus einer politischen und pragmatischen Perspektive heraus glaube ich, dass wir bis zum Jahresende etwas Konkretes erreichen können.
Über 200.000 Menschen haben in den letzten Jahren durch die Arbeit von Ektar Parishad ihr Land zurückerhalten oder halten zum ersten Mal ein Dokument in den Händen, das ihren Besitztitel bestätigt.
In Agra erhalten alle, die beim großen Marsch dabei waren, eine Kopie der Vereinbarung mit der indischen Regierung.
Jeder Teilnehmer von den, also es waren so viele, dass wir nur eine ganz schlechte Kopie gemacht haben, weil die Englischen waren sehr in der Minderzahl, die waren alle auf Hindi gedruckt, dieses Dokument in die Hand bekommen, um sie mit in ihre Dörfer zu nehmen. Denn das Schöne war, am Schluss trat der Railway-Minister auf. Haben wir eigentlich in Deutschland einen Eisenbahnminister? Verkehrsminister, nicht? Aber der Railway-Minister kam auch und hat gesagt, ihr dürft alle gratis nach Hause fahren. Und das war für viele aus dem ganz fernen Süden eine große Erleichterung, denn die waren à la Gandhi gereist, also ohne Fahrkarte, und hatten sehr oft die Züge wechseln müssen. Wenn man ohne Fahrkarte reist, muss man eben aussteigen und auf den nächsten warten. Und deswegen hatte sich die Hinfahrt nach Gwalior für manche abenteuerlich gestaltet und sie waren also sehr glücklich, dann abzureisen.
Die Frauen und Männer auf dem Jan Satyagraha wissen sehr genau, warum sie an den Strapazen des Marsches und den vielen kleinen und großen Auseinandersetzungen in ihrem Dorf und ihrer Region teilnehmen. Vor allem für die Frauen ist die Arbeit von Ektar Parishad enorm wichtig. Hören wir einige der Frauen, die von einer Schweizer Beobachterin am Rande des Marsches befragt wurden.
Ranjana Devi, eine 35-jährige Frau, kommt aus Bihar, einem der ärmsten indischen Bundesstaaten. Sie hat eine 17-jährige Tochter, ihr Mann ist Tagelöhner, arbeitet aber kaum, wie sie sagt. Sie selbst hat einen Gymnasiumsabschluss und ist für den Familienunterhalt zuständig. Devi verdient ein bisschen Geld mit Nachhilfestunden und im Stundeneinsatz für Hilfswerke. Die Familie lebt in einer mit Plastikplanen bedeckten Bambushütte mit nur einem Raum auf dem Land von Devis Schwiegervater. Sie lacht, als sie erzählt, wie sie zum ersten Mal von der Landrechtsbewegung Ektar Parishad gehört hat. Vor rund 10 Jahren fand ich zufälligerweise ein Flugblatt der Ektar Parishad auf der Straße. Ich wusste nichts von sozialen Rechten. Ich meldete mich als Freiwillige. Ich konnte ja Schreibarbeiten übernehmen. Ein Stück Land zu haben, würde mich weniger verletzbar und sicherer machen. Ich könnte ein bisschen Gemüse pflanzen, einen kleinen Garten haben.
Eine andere Frau unterbricht das Gespräch. Sie will ihre Geschichte erzählen. Mit Tränen in den Augen, immer wieder nach Worten suchend, berichtet sie von ihrem verstorbenen Mann und ihren vier Kindern. Drei von ihnen sind noch klein. Samali hat keine Bleibe, kein Haus, kein Land und ist verzweifelt. Als sie sich für das von der Regierung angebotene Tagelöhnerprogramm anmelden will, um eine Lebensmittelkarte zu erhalten, wurde ihr gesagt, gemäß der indischen Volkszählung existiere sie nicht.
Eine junge Frau beschreibt ihr Schicksal. Sie hat noch ein Haus, hatte genug Ackerland von der Familie ihres Mannes, um zu überleben. Als ihr Mann zum Alkoholiker wurde und sich nicht mehr wehren konnte, nahmen ihnen einflussreiche Leute aus der Umgebung das Land weg und vergewaltigten sie. Sie versuchte, vor Gericht zu gehen, doch der Fall ist seit langem anhängig.
Drei Beispiele nur. Jede dieser Geschichten ist einzigartig. Gemeinsam ist ihnen die Verzweiflung und Verwundbarkeit dieser Frauen. Sie repräsentieren wohl die Schicksale vieler Tausende von Jan Satyagraha-Teilnehmenden. Der Marsch ist für sie die große Hoffnung auf ein würdiges, besseres Leben. Das Recht auf ein Stück eigenes Land, auf dem sie sich eine Unterkunft bauen können, war eine der Hauptforderungen des großen Marsches.
Landgrabbing. Der Begriff ist schon bei uns angekommen. Landnahme oder das An-sich-Reißen von Land ist ein neues globales Phänomen der letzten 15 Jahre. Konzerne und Fonds, Staaten und Privatunternehmer kaufen Land in großem Maßstab auf. Überall. Vor allem aber in Afrika. Riesige Flächen haben den Besitzer gewechselt. Gegen Geld und oft auch mit Gewalt. Die Kleinbauernfamilien, die auf den Parzellen das anbauten, was ihre Familie zum Leben braucht, interessieren nicht. Sie werden zum Spielball der Mächtigen, die ihren Anteil am Verkaufspreis erhalten.
The second reason why social movements are trying to pressurize the government is because government of India is also into the globalization process. We are also into the globalization process and market has become all powerful. So in the name of globalization, what is happening is basically taking land, water, forest. We call it Jal Jungle Jameen, right? Land, water, forest. These are the resources around which people live. Millions of our people live because of land, forest and water. These resources are taken and given to corporate houses, creating poverty and misery back home in the villages.
Der andere Grund, warum wir, die sozialen Bewegungen, die indische Regierung unter Druck setzen oder herausfordern, ist, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Indien steht auch in der Globalisierung und der Markt ist übermächtig geworden. Es sind hauptsächlich die drei Lebensgrundlagen Erde, Wald und Wasser, von denen die Menschen leben. Millionen von Indern leben vom Land, vom Wald, vom Wasser. Diese Ressourcen werden den Menschen weggenommen und den Unternehmen übergeben. Das schafft Armut und Elend in den Dörfern.
So, when there are no resources back in the villages, people are forced to migrate to cities. As a result, slums are becoming bigger and bigger. The cities are no more a livable place in India. They are all dirty, so dirty. And this market-centered development process is also forcing large number of farmers to commit suicide. So many, many farmers are committing suicide in different parts of India.
Wenn also auf dem Land keine Existenzmöglichkeit mehr da ist, dann sind die Leute gezwungen, in die Städte zu gehen. Als Ergebnis werden die Slums größer und größer. Die Städte sind in Indien keine lebensfähigen Orte mehr. Sie sind alle so schmutzig, so schmutzig. Und dieser marktorientierte Entwicklungsweg zwingt eine große Anzahl von Bauern in den Selbstmord.
Thank you.
Was tun? Ekta Parishad organisiert Menschen im ländlichen Indien, Frauen und Männer in den Dörfern, bildet sie aus und gewinnt sie als Aktivisten und Aktivistinnen. Ihre Ausbildung dauert ein paar Monate.
Rajgopal berichtet über die verschiedenen Phasen der Ausbildung.
The second important area of our training program is to give an analysis about poverty. You know, in a world where they are told poverty is God-made, you are poor because of your karma, moving them from that position to a position where they understand poverty is man-made, and if we want, we can change it. We can change the situation. So from a karma theory to action takes time. It takes 3-4 days of work, theater and music and games and all that, to make people to believe that, oh, I can change my life. I can change my situation.
Der zweite Schritt in unserem Trainingsprogramm ist zu analysieren, was eigentlich Armut ist. In einer Welt, wo ihnen gesagt wird, dass Armut von Gott kommt, dass du arm bist, weil das dein Karma ist, sie aus dieser Position zu einem Punkt zu bringen, wo sie verstehen, dass Armut von Menschen gemacht ist und dass wir, wenn wir es wollen, es ändern können, die Lage ändern können. Das braucht Zeit, um Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ich mein Leben ändern kann, ich meine Situation ändern kann.
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn wir Sie auf einige Aspekte des Incredible India aufmerksam machen konnten, die sonst weniger im Mittelpunkt stehen. Wenn Sie den Kampf um eine Landreform in Indien weiterverfolgen wollen, besuchen Sie www.ektaparishad.com.
Unsere Bürgerfunkreihe zu Indien in Bewegung finden Sie auf alleweltonair.de. In unserer Podcast-Reihe hören Sie die Stimmen indischer Menschenrechtler und Aktivistinnen, von Biobäuerinnen und Universitätsprofessoren, von Juristen, Theaterleuten, Frauen und Männern aus verschiedenen Regionen Indiens. Sie hörten Stimmen der Dalits, die einst unberührbar genannt wurden, und hörten im Beitrag der Mord an Birju Baiga vom Kampf der Adivasi, der indischen Ureinwohner. Die Reihe wurde von Alle Welt on Air in Zusammenarbeit mit dem Kölner Verein der Freunde von Ekta Parishad und der Deutsch-Indischen Gesellschaft Köln realisiert. Für die finanzielle Förderung danken wir der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst und dem BMZ.
Indien ist in Bewegung. Starke Bewegungen fordern ein Ende der Korruption. Und endlich mobilisieren sich die Menschen gegen die alltägliche Gewalt gegen Frauen.
Musikalisch wurde diese Sendung von Katie Setna begleitet, die indische Ragas neu interpretierte, von Raghupati, Gandhis Lieblingslied, gesungen von Lebach und Kompositionen von Heiko Lohmann.
Can you see in the stars above, inspired by love, how we were meant to be here and now? It seems to me